Ihr Lieben, für wen ist eigentlich Weihnachten? Die Frage ist schwerer zu beantworten, als man im ersten Moment vielleicht denkt. In gewisser Weise feiert alle Welt Weihnachten. Jung und alt, arm und reich, Christen und interessanterweise auch Nichtchristen. Atheisten haben Weihnachtsbäume stehen, feiern heute Abend. Muslime feiern heute Abend hier in Deutschland. Ja, tatsächlich, in gewisser Weise kann man Weihnachten überhaupt nicht entgehen, ob man es will oder nicht. Jede Firma hat eine Weihnachtsfeier, jeder Ort hat einen Weihnachtsmarkt, jede Familie hat Weihnachtstraditionen. Also in gewisser Weise feiert jeder Weihnachten. Aber das war am ersten Weihnachten ganz anders. Dieses erste Weihnachtsfest hat fast niemand mitbekommen. Nicht einmal in Judäa, wo Jesus geboren wurde, wurde Großweihnachten gefeiert. Weder im Königspalast in Jerusalem, noch im Tempel in Jerusalem, noch in den besseren Häusern in Bethlehem. Das erste Weihnachten wurde nur an zwei unbedeutenden, ja fast obskur anmutenden Orten gefeiert. Irgendwo in Bethlehem, um eine Futterkrippe herum, wo ein unbedeutendes Paar, das zur Volkszählung aus Galiläa dorthin gekommen war, sich ja, da an dieser Krippe versammelte und Weihnachten feierte und dann draußen auf einem Feld bei Hirten. Und darüber wollen wir weiter nachdenken. Wir haben gerade diese Weihnachtsgeschichte gehört aus dem Lukas-Evangelium. Und wir wollen jetzt noch etwas genauer hinschauen. Was ist dort auf dem Feld beim ersten Weihnachtsfest eigentlich wirklich geschehen, als dort erst ein Engel und dann ein großer Engelschor auftauchte? Bevor wir uns diesen Text genauer anschauen wollen, möchte ich mit uns beten, dass der Herr uns hilft, dass sein Wort uns ganz neu erreicht, dieser bekannte Text uns neu trifft. Himmlischer Vater, das ist unser Gebet, dass du durch dein heiliges Wort zu uns redest. Wir kennen diese Berichte. Herr, und manchmal denken wir, wir wissen schon alles. Manchmal denken wir, du hast uns nichts mehr zu sagen. Herr, vergib uns. Gib uns demütige Herzen, die bereit sind, dein Wort neu zu hören, sich neu ansprechen zu lassen. Hilf uns, neu in Staunen zu geraten über das, was in der Weihnacht geschehen ist. Und so segne das Hören auf dein Wort und schenk mir treu, das zu sagen, was du uns heute Abend zu sagen hast. Amen. Ja, wir haben gerade die Weihnachtsgeschichte gehört. In Vers 7, in dem Ende der ersten Lesung, da ist das Christkind geboren worden. Wir haben das gelesen, wie Maria in Bethlehem ihren erstgeborenen Sohn in eine Krippe legte. Und dann schwenkt in Vers 8 der Fokus aus dem kleinen Ort Bethlehem heraus auf ein Feld außerhalb der Stadt. So heißt es in Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Okay, ist fast noch obskurer als dieses junge Paar, nicht mal verheiratet, irgendwie ein Kind kriegend, in eine Krippe legend. Hier jetzt Hirten auf dem Feld, Hirten. Die waren nicht hoch angesehen, das waren einfache Leute. Hirte sein, das war kein Traumjob. Wahrlich nicht. Nachts, bei Wind und Wetter, mit stinkenden Viechern, da draußen, auf dem Feld. Es war oft ungemütlich und es war im wahrsten Sinne des Wortes meist stinklangweilig. Wenn nicht gerade mal ein Wolf vorbeikam oder so. Aber nicht in dieser Nacht. Vers 9. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Ja, was für eine Szene, mitten in diesen Dreck, mitten zu diesen unbedeutenden Leuten, wo sich nachts niemand hin verirrt, taucht auf einmal ein Engel des Herrn auf, ein Gottesbote. Mitten in dieser Finsternis leuchtet es auf einmal hell. Sie werden umleuchtet von der Herrlichkeit des Herrn. Ich hoffe, wir verstehen, das ist atemberaubend, das ist großartig, das ist herrlich. Und zugleich ist es Furcht einflößend. Das lesen wir hier. Die Hirten erleben dieses Spektakel und sie fürchten sich sehr. Nun, die Hirten waren damit kein Einzelfall. Das lesen wir in der Bibel immer und immer wieder. Da, wo Engel auftauchen, da, wo die Herrlichkeit des Herrn aufleuchtet, geraten Menschen in Angst und Schrecken. Was meinst du, warum das so ist? Warum? Weil Engel etwas widerspiegeln von der Herrlichkeit, von der Heiligkeit Gottes. Nicht, das ist ja das, was hier beschrieben wird. Die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und die Hirten merken sofort, in diesem Licht, im Licht der Herrlichkeit, der Heiligkeit Gottes, da können sie nicht bestehen. Vielleicht haben sie gerade noch miteinander so, was macht man da schon, wenn man nachts miteinander ist mit ein paar Kerlen, da prahlt man ein bisschen über das, was man vielleicht so erlebt hat. Ja, du, also das letzte Mal, da kamen ein paar Wölfe und die haben in meinem Hirtenstab mal so richtig verdroschen. Ja, wow, cool. Ja, wir kennen das so, Prahlereien, ne? Machen wir ja auch. Ja? Wir haben so unsere Themen, ja, bei mir vielleicht Fußball oder so. Ja, ihr erinnert euch noch, bei der Gemeindefreizeit, wer dabei war, wer zugeguckt hat, habt ihr gesehen, ich mit meinen 53 Jahren gegen die jungen Kerls? Boah, sogar ein Fallrückzieher-Tor habe ich gemacht. Naja, ich bin mehr hingefallen, aber egal. Ja? Wenn jetzt in diesem Moment Harry Kane um die Ecke käme, na, ich glaube, ich würde nicht mehr prahlen. Ja, okay, eigentlich soll ich aufhören. Das ist das, was hier passiert. Da, wo die Heiligkeit, wo die Herrlichkeit Gottes auftaucht, da hat alle menschliche Prahlerei ein Ende. Und die Hürden merken, die Menschen merken, in dieser Heiligkeit, da können wir nicht bestehen. Ihnen wird bewusst, im Angesicht der Reinheit, der Herrlichkeit Gottes, wir sind schmutzig. Wir haben damit nichts zu tun. Und der Schmutz ist nicht nur äußerlich, der ist tief in uns drin. Sofort werden sie in ihrem Gewissen überführt davon, dass sie so viel denken und sagen und tun, was überhaupt nicht passt zu Gott. Das ist das, was wir immer und immer wieder erleben, wenn Menschen nur einen kleinen Einblick bekommen in die Herrlichkeit Gottes. Deswegen fürchten sich die Hirten. Wie ist das bei dir? Was meinst du, würdest du in Furcht und Schrecken geraten, wenn die Herrlichkeit Gottes vor dir auftaucht? Meinst du, dass du da bestehen könntest? Oder würdest du dich auch sehr fürchten? Und die Hirten fürchten sich. Aber der Bote Gottes spricht zu ihnen Worte voller Hoffnung. Er sagt, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Freude statt Furcht. Freude für das ganze Volk. Und dann kommt diese frohe Weihnachtsbotschaft ab Vers 11. Denn, der Grund für die Freude, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Ja, also jemand ist geboren worden in der Heimatstadt von David, also ganz in der Nähe von diesem Feld in Bethlehem. Und nun ist ja eine Geburt grundsätzlich etwas sehr Frohes. Da freut man sich. Aber diese Geburt, die dieser Gottesbote hier verkündigt, die ist eine ganz besondere Geburt. Das ist jemand ganz Besonderes. Der Engel sagt, der Retter ist geboren. Also dieses Kind ist nicht einfach ein Retter, der irgendwann, irgendjemand, irgendwo mal retten wird. Er ist der Retter. Er beschreibt weiter, dieser Retter ist der Christus. Christus ist ein Titel, ist nicht der Nachname von Jesus, weil am Klingelschild steht nicht Jesus Christus. Christus ist ein Titel, die griechische Übersetzung des jüdischen Messias. Auf diesen Messias haben die Menschen, haben die Juden, die dort lebten, schon Jahrtausende tatsächlich gewartet. Weil Gott in seinem Wort immer wieder angekündigt hat, dass er einen Messias senden wird, einen Gesalbten, so heißt Messias übersetzt, einen Gesalbten, von Gott Gesalbten. Es gab Gesalbte Gottes zuvor, Priester wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt, aber man wartet auf einen ganz besonders Gesalbten, einen direkt von Gott Gesalbten. Und über diesen Retter, diesen Gesalbten, sagt der Engel hier, dass er der Herr ist. Nun, von dem Herrn war schon in unserem Text zweimal die Rede, nämlich von einem Engel des Herrn und dann von der Herrlichkeit des Herrn, der dort alles umleuchtete. Also ohne jede Frage, der Herr ist Gott. Der Engel verkündigt hier also nun, dass der Retter gekommen ist, der Gesalbte, der Gott selbst ist. Gott wird als Mensch geboren an diesem Heiligabend, um als Retter, als Gesalbter zu uns Menschen zu kommen. Nun stellt euch mal für einen Moment vor, ihr habt das nicht schon 100-mal gehört. Wie würdet ihr reagieren? Gott kommt zu Menschen. Wow! Großartig! Also eine solche Botschaft hätte eigentlich die ganz große Bühne verdient, oder? Warum erscheint der Engel nicht im Kaiserpalast in Rom? Oder zumindest im Königspalast in Jerusalem? Oder pünktlich zum Abendopfer im Tempel, wo all die frommen Juden sich versammelt haben, um Gott anzubeten? Das wäre doch ein richtiges Weihnachtsfest gewesen, oder? Nun, vielleicht kommt das noch. Lasst uns weiter hören, was der Engel über diesen neugeborenen Superstar zu sagen hat. Vers 12. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Wie bitte? Gott selbst wird Mensch, er kommt als Retter, als der Gesalbte Gottes und dann hören wir hier etwas von Windeln und Krippe, Futtertrog. No, mir ist klar, wir haben das alles schon x-mal gehört. Da ist nichts mehr, was uns jetzt noch überrascht und das ist, glaube ich, das Problem. Weil eigentlich sollte uns das total überraschen. Wir sollten eigentlich sagen, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Das ist doch absurd. Ein Engel, umleuchtet von der Herrlichkeit des Herrn, erscheint mitten in der Finsternis draußen auf einem Feld, so ein paar komischen Hirten. Der lang erwartete Retter kommt als Baby. Christus, der Herr, in einem Provinznest und wird in eine Krippe gelegt. Gott selbst kommt zu den Menschen und trägt Windeln. Denk einen Moment darüber nach. Gott in Windeln. Der Herr aller Dinge kann nicht mal seine eigene Blase und seine Darmentleerung kontrollieren. Was ist hier los? Der kann nicht sprechen, der kann nicht laufen. Der liegt da einfach hilflos. Da, wo sonst Tierfutter liegt. Ich hoffe, ihr merkt, der Text ist eigentlich extrem ungewöhnlich, seltsam. Was für eine Selbsterniedrigung. Was macht Gott hier? Der Engel umstrahlt von der Herrlichkeit des Herrn, verkündigt die Menschwerdung Gottes. So weit, so gut. Aber da, wo dann der Herr auftaucht, da sehen wir überhaupt nichts von der majestätischen Herrlichkeit. Der Herr der Herrlichkeit in den Niederungen, in der Obskurität dieser Welt. Und ihr Lieben, ich hoffe, uns ist klar, das ist ja nur der Anfang der Selbsterniedrigung Gottes. Nicht gut 30 Jahre, nachdem der Mensch gewordene Gott in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe liegend, in diese Welt kommt, würde er, nachdem er ein vollkommen gutes Leben gelebt hat, ein Leben voller Liebe und Selbsthingabe, würde er von bösen Menschen verraten und verkauft werden, gefoltert werden und brutal an ein Holzkreuz genagelt werden und dort hängen, schamvoll, erniedrigt, grausam und sterben. Warum all das? Nun, um uns das zu bringen und um das zu vollbringen, wozu Gott an Weihnachten Mensch geworden ist. um Menschen zu retten. Denn schon vor seiner Geburt hatten an zwei Situationen Engel verkündigt, erst der Maria und später dem Josef, dass dieses Kind Jesus heißen sollte. Und als ein Engel das Josef erklärte, fügte er noch hinzu, er soll Jesus heißen, was so viel heißt wie Gott rettet, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Gott wird Mensch, um uns aus unseren Sünden zu retten. Nicht unsere Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Unsere Sünde ist das, was dazu führt, dass Menschen im Angesicht der Herrlichkeit des Herrn in Panik geraten. Ohne Sünde gäbe es das nicht. Als die ersten Menschen noch mit Gott in vollkommener Harmonie lebten und die Herrlichkeit des Herrn auftauchte, da freuten sich die Menschen daran. Erst nach dem Sündenfall kam diese Veränderung und Menschen merkten, in der Herrlichkeit des Herrn können wir nicht mehr bestehen. Wir sind von Gott getrennt, wir haben Gottes Gericht verdient. Nun und jetzt kommt Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe. An Weihnachten kommt er in die Niederungen unserer Welt, um uns aus unseren Sünden zu retten. Und deswegen geht er den Weg der Selbsterniedrigung weiter bis hin zum Kreuz, ja zum Tode am Kreuz, um dort die gerechte Strafe für unsere Sünden auf sich zu nehmen, sodass jeder, der sich ihm zuwendet im Glauben, von seiner Schuld befreit sein kann, sodass wir wieder bestehen können in der Herrlichkeit des Herrn. Aber der Weg des Herrn aus der ewigen Herrlichkeit in die Niederung unserer Welt kommt damit nicht zu einem Ende. Auch das ist wichtig, schon an Weihnachten mitzudenken. Der Gott, der sich so erniedrigt hat, dass er Mensch wurde, geboren in der Krippe, liegend in Windeln gewickelt und dann ans Kreuz genagelt. Das ist der, der auferstanden ist am dritten Tage, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Das ist der, der in der Herrlichkeit des Herrn aufersteht, vielen Menschen erscheint und dann auffährt, zurück in die Herrlichkeit des Herrn. Er kam vom Himmel herab und er fährt zum Himmel hinauf. Von dort wird er eines Tages wiederkommen, in seiner Herrlichkeit. Und dann wird er alle richten, die sich selbst für groß und wichtig halten und nicht meinen, dass sie das nötig gehabt hätten. Die Gott sagen, du hättest ruhig im Himmel bleiben können. Für mich hätte das auch ohne funktioniert. Die werden dann erleben, es hätte nicht funktioniert. Aber jeder, der seine Niedrigkeit anerkennt, jeder, der anerkennt, dass er von sich aus vor dieser Herrlichkeit des Herrn nicht bestehen kann. Jeder, der deshalb sich klammert an diesen Retter, an diesen Gesalbten Gottes, dem sagt er zu, dass er auch ihn aus den Niederungen dieser Welt, aus den Niederungen von Leid und Trauer und Schmerzen, die wir in dieser Welt noch erleben, herausführen wird, hinein in die Herrlichkeit des Herrn. Das ist das große Rettungswerk, das schon im Advent angekündigt wird und das dann an Weihnachten beginnt. Das ist die frohe Botschaft, die der Engel den Hirten auf dem Felde verkündet. Und während die Hirten auf dem Feld sich wahrscheinlich noch die Köpfe kratzen und sagen, wie soll das alles sein? Was hat das alles zu bedeuten? Erscheint auf einmal ein imposanter Weihnachtschor. Das sind die Verse 13 und 14. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Das Problem in manchen biblischen Formulierungen ist, die sind so seltsam, dass wir nicht genau wissen, was das bedeutet. Die Menge der himmlischen Herrscharen erscheint. Was für ein Chor stellt ihr euch damit vor? 10, 20, 50, 100 Engel? Nee. 1000? Nee. Das Wort, was hier gebraucht wird, steht für 10.000 und dann die Menge der Zehntausenden. Also das sind viele, viele Tausend, vielleicht Millionen von Engeln, die dort erscheinen. Unvorstellbar. Was für ein gigantischer Chor.
Ja, wir haben ja schon schön gesungen. Wir sind gerade mal, weiß ich nicht, 280 Leute oder so. Was für ein Chor, was für ein Lobpreis. Und dieser Engelschor lobt und preist Gott. Sie singen von der Herrlichkeit des Herrn. Diese Herrlichkeit des Herrn, die Hürden schon umleuchtet hatte, die wird jetzt hier besungen. Das ist genau das gleiche Wort, Doxa. Und diese gewaltige, diese gewichtige, diese großartige, diese atemberaubende Herrlichkeit Gottes, die verdient es, gepriesen zu werden. Denn das, was hier verkündet wird, diese seltsame Botschaft von diesem Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegend, ist die großartigste Botschaft aller Zeiten. Die ist so großartig, dass selbst der herrliche Lobpreis dieses gigantischen Engelschores nicht ausreicht, um das angemessen zu würdigen. Von daher meine Frage an dich heute Abend. Stimmst du mit ein in den Lobpreis? Darf deine Stimme mitklingen? Nun, das wird davon abhängen, ob du erkennst, dass dieses Kind auch für dich geboren werden und sterben musste. In anderen Worten, Weihnachten ist letztendlich für jede und für jeden, der anerkennt, dass der Retter, Christus der Herr, für ihn, für sie ganz persönlich kommen und dann auch sterben musste. Wenn der Engelschor hier singt, Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens, dann ist das eine großartige Zusage an alle, die den Retter und Herrn Jesus Christus kennen, ihn anerkennen, ihm nachfolgen. Das macht Menschen zu Menschen seines Wohlgefallens. Stolze Menschen, die meinen, keinen Retter zu brauchen, die gefallen Gott nicht. Aber die Demütigen, die darum wissen, dass sie einen Retter brauchen, der sie aus ihren Sünden rettet und die dann mit den Engeln jubilieren. Das sind die Menschen, die Gott wohlgefallen. Mein Gebet ist, dass heute Abend jeder von hier ausgeht und zu diesen Menschen gehört. Dass du heute nach Hause gehst als ein Mensch, der bei Gott wohlgefallen findet. Nicht, weil du gut genug bist, um vor ihm bestehen zu können, sondern weil du anerkennst, dass du es nicht bist. Und deswegen den brauchst, der an Weihnachten gekommen ist. Und der für dich gut genug war, sodass du in der Herrlichkeit des Herrn bestehen kannst. Jetzt und für alle Ewigkeit. Ich möchte dir einladen, wenn du Fragen dazu hast, dann lies vielleicht mal das ganze Lukas-Evangelium und nicht nur die Weihnachtsgeschichte. Wir haben noch ein paar Lukas-Evangelien da liegen. Von unseren letzten Veranstaltungen sind nicht mehr ganz viele da. Die sind Weihnachtsgeschenke für diejenigen, die sagen, ich will das wirklich mal lesen. So ein paar Kommentare drin, das kann dir helfen. Wenn du dann Fragen hast dazu, dann gerne komm zurück, melde dich bei mir, melde dich bei unserer Gemeinde. Wir wollen dir helfen, besser zu verstehen, warum Weihnachten ein so gutes und frohes Fest ist. Und all die unter uns, die durch ihren demütigen Glauben an den Retter und Herrn zu Gott gekommen sind, seinen Wohlgefallen gefunden haben, denen sagt Gott jetzt etwas zu. Frieden. Shalom. Die ersten, die diese Zusage des Friedens Gottes hören, sind die Engel auf dem Feld, die Hirten auf dem Feld. Die Hirten, die eben noch voller Furcht da standen. Den sagt der Engel zuerst Freude statt Furcht und jetzt Frieden. Und dieser Friede, der ist mehr als das Ende von Furcht. Dieser Friede ist eine tiefe Geborgenheit. Im Wissen darum, dass der Herr der Herrlichkeit uns so sehr liebt, dass er an Weihnachten seinen eingeliebten Sohn in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, alle, die sich ihm anvertrauen, ihn nicht mehr fürchten müssen, sondern bei ihm liebende Annahme finden und ewige Geborgenheit. Und damit wir eines Tages aus den Niederungen dieser Welt erhöht werden können in die Herrlichkeit des Herrn, aus der der Herr einst kam, um uns zu retten. Von daher meine Frage für dich an diesem Weihnachten. hast du diesen Frieden? Weißt du dich von Gott so geliebt? Dann kann ich dir sagen, Weihnachten ist für dich. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese erstaunliche Botschaft. Und Herr, mein Gebet für uns alle ist, dass wir nicht denken, ja, das war ja mal ganz interessant. Aber jetzt Abendessen, jetzt Geschenke, jetzt weiter im Programm. Sondern dass dieses Staunen über das, was du für uns getan hast, uns nicht loslässt. Dass es uns bewegt. Dass wir Loblieder tief in unseren Herzen weitersingen für den Rest dieses Abends und diese Weihnachtszeit und unser ganzes Leben. Danke, dass du dich für uns erniedrigt hast, damit wir zu dir erhöht werden können. Gepriesen seist du dafür. Amen.